Wenn sich in diesem Bereich Lebewesen befinden, so sterben sie in ein paar Sekunden durch Erstickung. Heißt dies, dass ein Raumschiff, das in eine solche neutralisierte Zone gerät, selbst nicht zerstört wird, wohl aber seine ganze Besatzung umkommt? Das Raumschiff wäre auch verloren, wenn es nämlich nicht mehr unter Kontrolle ist, rast es mit ungeheurer Geschwindigkeit in den leeren Raum. Falls es in einem solchen Fall mit der Abschirmung eines Planeten kollidiert, geht es in tausend Stücke. Mit einer solchen Waffe kann man wohl in ein paar Minuten einen Krieg beenden, ohne ein einziges Haus zu zerstören? So ist's, sagte Akok und seufzte tief auf. Werden diese Neutralisatoren auch hierher gestellt? Nein, auf Akkad gibt es nur eine einzige Neutralisatorenfabrik, und diese ist nicht hier. Vielleicht kann ich sie aber noch dorthin führen, damit sie es verstehen können. Ich würde mich sehr freuen, diese Wunderwaffe der Akkadianer zu sehen. Ich nehme an, dass wir nun ungefähr in der Mitte dieser Fabrik sind. So weit sind wir noch nicht. Wir kamen nun zu einer Art Eisengießerei, überall standen Gussformen herum. Ich konnte feststellen, dass hier das Gerippe der kleinen Flugapparate hergestellt wurde, ihre Motoren hatte ich ja in der Abteilung für elektrische Teile liegen sehen. Dieser Sektor zwischen Gießerei, Maschinen und Schiffsrümpfen umfasste eine Fläche von 500 bis 2000 m. Akok erklärte mir deutlich, welches Stück diese oder jede Maschine herstellte. Ich konnte seinen Erklärungen gut folgen, da ich ja schon öfters in einem solchen Apparat geflogen war. Fantastisch zu sehen, wie all dies der Reihe nach vor sich ging. Wenn das Rohmaterial bearbeitet war, ging es in die Gießerei, dann auf die Maschinen, und zum Schluss war das kleine Raumschiff fertig. Nachdem ich dies alles besichtigt hatte, und nachdem Akorgan sich viel Mühe gemacht hatte, mir alles gut zu erklären, gingen wir weiter. Es waren wirklich wahre Wunder, die ein technisch und wissenschaftlich fortgeschrittenes Volk hier schuf. 14. Wie ein außerirdisches Raumschiff entsteht. In der nächsten Abteilung führte mich Akok zu Rundbauten, die wie Schwimmbecken aussahen, jedoch kein Wasser enthielten. Sie waren tellerrund, unten am Boden maß ihr Durchmesser etwa 30 bis 35 m, etwas oberhalb der Mitte war ein Vorsprung zu sehen. Was ist denn das? Fragte ich verwundert. Das sind Gussformen für die oberen Teile der Sonnenschiffe. Was ist oben auf der Spitze? Es sah aus wie das Schiff, das mich von der Erde her gebracht hatte, das ist der Deckel der Gussform, sehen Sie diese Löcher oben, hier wird der flüssige Stahl in die Form hineingegossen. Wir gingen weiter. Es gab verschiedene Modelle, der Unterschied war aber nicht sehr groß. Bei manchen war der untere Teil hautförmig. Ich sah wohl noch allerlei andere Gussformen, über die ich jedoch nichts erzählen will, da ich ja, wie schon zuvor gesagt, all dies nicht gut erklären kann. In der nächsten Abteilung traf ich auf Maschinen, Dreh- und Hobelbänker und Pressen, auf denen die aus der Gießerei kommenden Stücke bearbeitet wurden. Hier konnte ich nun gut sehen, was aus diesen beckenförmigen Teilen entstand, eine Art Hutform, man kann es ruhig so nennen, wurde auf einer Drehbank abgedreht. Am unteren Teil hatte dieser Hut eine Öffnung von etwa 10 Metern. Ein fester Arm in der Mitte, eine Art Kran, hielt die Form, und von hier aus wurde dieser Hutform geputzt oder vielmehr poliert, überall sprangen Bruchstücke ab. Ich sah zweierlei Formen, sicher waren die einen Oberteile, die anderen Unterteile. Verschiedene Leute arbeiteten an diesen riesigen Maschinen und vervollkommneten die schon vorbearbeiteten Hutteile. Sie mussten mehrere Tonnen wiegen, denn die Wandungen waren etwa 15 cm dick bei einem Durchmesser von 30 Metern. Einige waren schon aneinander geschweißt. In die vorhergenannte Öffnung wurde ein tankartiger Gegenstand, etwa 3 bis 3 vor 2 m hoch und 10 m im Durchmesser eingeführt. Wir sahen auch gebrauchsfertige Apparate. Akok und ich betraten einen solchen, soviel ich mich erinnerte, sah er ganz so aus, wie das Schiff, das mich von der Erde mitgenommen hatte. Ruhig wie ein Grundschullehrer zeigte mir Akok alles und erklärte seine Funktion. Nach der Fertigstellung war es ein einziges Stück, zusammengefügt aus Oberteil, Unterteil und dem eingeführten Tank. Oberhalb der mittleren Höhe, wo der Vorsprung um das Schiff herumging, saßen auf jeder Seite 10 mächtige Sonnenmotoren. Innerhalb gab es viele Abteilungen mit allerlei Geräten. Als ich die Motoren mit ihren Turbinenpropellern sah, fragte ich, bewegen diese Motoren das Schiff? Ja, das tun sie. Der ich wenig oder fast gar nichts von Atmosphäre, Ionosphäre oder Stratosphäre wusste, begriff nun doch schon, dass ein Propellerflugzeug außerhalb der Atmosphäre keinerlei Rückstoß erzeugte. Wird es auch im Raum mit diesen Motoren angetrieben? Nein, diese Motoren werden nur innerhalb der Atmosphäre benutzt. Wenn man zu einem anderen Planeten fliegen will, werden sie nur eingesetzt. Um die Barrieren der Anziehungskraft zu überwinden, ist man dann im Raum, braucht man sie nicht mehr. sind sie dann außer Funktion? Nein, sie laufen noch, erzeugen aber keinerlei Kraft mehr. Ja, auf welche Weise wird dann das Schiff fortbewegt? Im Raum bewegen sich diese Schiffe auf magnetischen Wellen, die die Planeten oder auch wir selbst aussenden. Über diese Art der Fortbewegung müsste ich eigentlich noch viele Erklärungen abgeben, aber es ist mir vollständig unmöglich, nicht weil Akrok mir dies nicht erklärt hätte, sondern weil ich glaube, dass jeder, der dies hören würde, diese Art der Fortbewegung im Raum in die Welt der Fantasie verweisen würde. Akrok zeigte mir alles und erklärte die Funktion der einzelnen Teile. Als wir wieder hinausgingen, zeigte er auf einen domförmigen, quadratischen Kasten, etwa einen Meter lang und 80 Zentimeter hoch, der an der Kuppel des Schiffes angebracht war. Sehen Sie dort, unterhalb des Hutes ist noch etwas, das Sie mit bloßem Auge nicht anschauen können. Warum nicht? Weil es in starkem Glanz erstrahlt, aus der Nähe betrachtet, würde dieser Glanz einen Menschen sofort erblinden lassen. Welche Funktion hat dieses Ding unter dem Hut? An sich hat es keinerlei Funktion. Wenn aber die innerhalb des Schiffes liegenden Motoren in Gang gesetzt werden, so entsteht eine Art Vibration, und die Vibration erzeugt die magnetischen Wellen, ähnlich denen, die von den Planeten ausgehen, folglich wird also die kleinere Masse von der größeren angezogen, in diesem Fall das Raumschiff vom Planeten. Und trotzdem es von der Kuppel bedeckt ist, kann es so funktionieren? Nein, dieser Kuppeldeckel wird nach jeder Seite halb zurückgezogen, so kann das Schiff beschleunigt werden. Würde man diesen Deckel ganz zurückziehen, wäre die Geschwindigkeit so groß, dass das ganze Schiff dadurch zerstört würde. Warum kann das Schiff mit diesem System nicht auch in der Atmosphäre angetrieben werden? Weil die magnetischen Strahlen innerhalb der Atmosphäre alle nach einer Richtung gehen, und zwar in Richtung zum Boden. Ein gelandetes Schiff könnte sich deshalb niemals vom Boden abheben, es hätte immer die Tendenz zum Boden hin. Verstehen Sie nun, warum wir zweierlei Systeme brauchen, eines für innerhalb und eines für außerhalb der Atmosphäre? Ja, so ungefähr. Von unserem jetzigen Standpunkt bis zum Ende der Fabrik war alles voller Raumschiffe und deren Zubehör. Wir gingen kreuz und quer hindurch. Ich konnte nicht genau feststellen, wie viele fertige Schiffe hier waren, aber es war eine ganze Menge. Ich fragte noch, sind diese Schiffe alle für interplanetarische Reisen bestimmt? Einige davon sind für interplanetarische Reisen ausgerüstet, wie ZB. Das Sie soeben besichtigt haben. Die meisten von Ihnen aber sind für Reisen von einem Ort Akkads zum anderen bestimmt. Schließlich erreichten wir das andere Ende dieses Riesengebäudes und gingen durch eine Tür ins Freie. Ich war erleichtert, dass ich das Klick-Klack des Stahles während seiner Bearbeitung nicht mehr hören musste. Was man aber überhaupt nicht gehört hatte, waren laute Rufe oder eine Unterhaltung der Arbeiter. Es waren immerhin einige tausend Männer und auch ein paar Frauen, die hier beschäftigt waren, es herrschte vollkommene Stille. Wir konnten einen großen Teil der Stadt von hier aus überblicken, denn die Fabrik lag in einer Gebirgskette. In aller Ruhe betrachtete ich aufmerksam dieses Wunder, das in die Felsen hineingebaut war. Wir gingen auf einer gepflasterten Straße, die um die Fabrik herumführte, nun konnte ich eine Frage stellen, die ich schon seit Stunden auf dem Herzen hatte. Überall, wo ich zuvor gewesen war, wurde der ganze Betrieb elektrisch durchgeführt, aber nirgendwo hatte ich ein elektrisches Anschlussnetz erblicken können. Ich vermutete, dass dieses unter dem Boden lag. Um jeden Zweifel loszuwerden, erkundigte ich mich nun danach. Woher kommt denn der elektrische Strom, der die Maschinen betreibt und die Lampen leuchten lässt? Ich kann weder Drähte noch ein E-Werk sehen. Er lachte und sagte, auf Akkad gibt es keine Elektrizitätswerke. Woher kommt dann die ganze Energie? Von da oben. Er zeigte auf die Sonne. Also werden nicht nur die Raumschiffe mit Sonnenenergie angetrieben? Vor vielen Jahren haben wir entdeckt, dass man sich die Sonnenenergie zunutze machen kann, seit dieser Zeit haben wir alle anderen Kraftquellen beiseite gestellt. Alles, was Sie hier sehen, Motoren, Schiffe, Lampen und so weiter werden mit Sonnenenergie durch einen eigenen Generator angetrieben. Gibt es diese Sonnenenergie nur auf Akkad oder auch auf anderen Planeten? Es gibt sie in unserem ganzen Sonnensystem. Die Motoren, die wir hier haben, funktionieren auf jedem Planeten unseres Sonnensystems, mit dem kleinen Unterschied, dass die näher um die Sonne kreisenden Planeten mehr Energie bekommen als die weiter entfernten. Während dieses Gesprächs erreichten wir die andere Seite der Fabrik und bestiegen einen Luftbus, der entlang der 15. Verteidigung von einem astronomischen Observatorium aus. Er entschied sich schließlich und wir flogen auf die Umgebung der Bergstadt zu. Nach kurzer Zeit zog er den Apparat etwas tiefer. Vor mir erblickte ich wieder einen Fabrikschornstein. Was ist denn das? Haben Sie auf der Erde schon einmal ein Teleskop gesehen? Ja, auf Fotografien. Das ist ein solches, und dorthin wollen wir jetzt gehen. Als wir näher darauf zuflügen, sah ich, dass es auf einem Berg stand, der doppelt so hoch war, wie die Berge, die ich bisher gesehen hatte. Agrok zog den Apparat wieder höher und wir landeten auf einem Plateau, wo etwas Trichterförmiges aus dem Berg herausragte. Dieser Trichter war etwa 200 m hoch, oben hatte er eine Öffnung, die fast so groß war wie ein Fußballplatz. Nachdem wir ausgestiegen waren, ging Agrok auf ein paar Männer in der Nähe zu, zeigte seinen Passierschein und unterhielt sich freundlich mit ihnen. Als sie mich betrachteten, verfinsterten sich ihre Mienen, aber daran war ich ja schon gewöhnt. Ich schien allen Leuten Schrecken einzuflößen, ich überlegte, was ich wohl an mir haben könnte. Ungefähr ein halbes Dutzend Leute standen hier oben, alle dick vermummt, in dieser Höhe war es sehr kalt. Wahrscheinlich waren es Wächter. Ein flaches Haus, ungefähr 10 × 20 m groß, stand neben dem Trichter, rechts und links vom Trichter ragte je ein Rohr heraus, etwa 80 cm dick und 10 bis 12 m lang. Agrok bestätigte mir etwas später, dass die Leute Wächter waren, denn in dieser Höhe würde niemand seinen Wohnsitz wählen. Wie ich feststellen konnte, wurde der Trichter mit den beiden Rohren von riesigen Kranen bewegt, an denen große Reflektoren angebracht waren. Agrok fragte mich, wollen Sie die Erde betrachten? Natürlich gern, aber wie? Wir gingen in das Haus hinein, Agrok wies auf einen Stuhl und sagte, setzen Sie sich. Er stand am Fuß des Trichters und schaute in das Okular. Der riesige Turm begann sich um etwa 25% von der Waagerechten zu neigen. Die Wächter hatten dieses Manöver vollzogen. Agrok gab ein Zeichen, und der Turm stand wieder still. Agrok fragte mich, können Sie auf einer Karte Ihren Heimatkontinent finden? Ja, ich glaube schon. Sie meinen sicher Südamerika? Ja, genau. Warum? Schauen Sie hierher. Er zeigte mir eine Stelle, die Aussicht nach zwei Seiten bot, und sagen Sie mir, auf welchem Planeten der Erde liegt, den Sie hier sehen. Ich sah hinein und stieß fast einen Schrei aus, die Erde, Südamerika. Ich sah genau die Meere und den Kontinent. Ich schaute längere Zeit verblüfft hinein und fragte dann, warum ist Amerika so klar zu sehen, der übrige Teil des Globus aber in Dunkel gehüllt? Er lachte laut, was mich etwas aus dem Konzept brachte und antwortete, wollen Sie denn, dass alles hell ist? Wissen Sie nicht, dass es auf der einen Hälfte Tag und auf der anderen Nacht ist? Doch, aber ich dachte, man könne dies von hier aus nicht feststellen. Warum denn nicht? Gerade von hier aus kann man diesen Unterschied genau feststellen. Ich schaute von neuem hindurch und widmete dieser Tatsache meine Aufmerksamkeit. Ich betrachtete nur den südamerikanischen Kontinent und versuchte, dort die einzelnen Städte auszumachen, was aber nicht möglich war. Ich konnte mit ziemlicher Klarheit die Meere von den Kontinenten unterscheiden. Ich schaute sehr intensiv hinein, um später in allen Einzelheiten schildern zu können, wie ich die Erde von hier oben gesehen hatte. Außer Südamerika konnte ich noch einen Zipfel eines anderen Kontinentes auf der hellen Seite erkennen, welcher Erdteil dies war, konnte ich aber nicht sagen, da Geografie nicht gerade meine Stärke ist. Als ich schließlich genug gesehen hatte, fragte mich Agrok, nun, hat es Ihnen gefallen? Etwas traurig antwortete ich, ja, aber es gefiel mir noch besser, wenn ich dies aus der Nähe und nicht aus dieser großen Entfernung betrachten könnte. Er sagte, das kann ich mir denken. Wollen Sie nun auch noch den Erdtrabanten, den Mond, sehen? Kann man den von hier aus auch sehen? Natürlich. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen auch noch andere Planeten zeigen. Er drehte das Rohr in Richtung Mond. Ich dachte, wenn ich noch ein paar Planeten wie Akkad sehen könnte, wäre ich zufrieden. Aber auch mit dem Blick auf den Mond wäre ich zufrieden, denn von der Erde aus konnte man ihn sicher nicht so gut sehen wie von hier aus. Ein Sprichwort kam mir in den Sinn, wem es zu Hause gefällt, der schaut nicht zum Mond hinauf. Trotzdem freute ich mich darauf, ihn zu sehen. Agrok sagte, ich glaube, ich habe jetzt eine gute Einstellung. Ich stellte mich an seinen Platz. Die Überraschung, die ich nun empfand, war ganz anders als die beim Anblick der Erde. Man sah fast nichts, und ich musste scharf hinblicken, um eine dunkle Kugel und einen Streifen Helligkeit zu sehen, so wie er ein paar Tage vor Neumond von der Erde aus zu sehen ist. Sehr erstaunt war ich darüber, dass an diesem hellen Teil eine Art Dampf oder Rauch zu sehen war. Was steigt denn dort auf? Sehen Sie mal. Ich machte meinen Platz für ihn frei, er schaute hinein und lachte, das ist nichts, so sieht er eben aus, wenn er der Sonne am nächsten ist. Wann ist er ihr am nächsten? Immer wenn bei euch auf der Erde Neumond ist. Aber das ist doch nicht die Neumondphase, ein Teil von ihm ist doch noch hell. Ja. Er besann sich einen Augenblick und antwortete, gerade heute ist auf der Erde Neumond. Warum sieht man denn trotzdem noch eine helle Sichel? Von hier aus sieht alles etwas anders aus als von der Erde. Außerdem kann ich Ihnen noch sagen, wenn man den Mond von hier aus nach seiner Helligkeit beurteilen wollte, so würde man von hier aus niemals die Vollmondphase sehen. Ich dachte, diese Leute hier wissen mehr über die Erde als wir selbst. Um meinen letzten Zweifel zu zerstören, fragte ich, was ist jetzt auf der Erde für ein Tag und eine Stunde? Er schaute mich erstaunt an und lachte, diesmal zurecht, denn ich hatte die Frage falsch gestellt. Ich meine natürlich in meinem Vaterland, von wo man mich mitgenommen hat. Er überlegte einen Moment und antwortete, in ihrer Heimat ist heute der 10. Mai, und es ist etwa 3 Uhr nachmittags. Die wissen wirklich auch alles, dachte ich etwas beschämt. Wir wollen jetzt gehen, es ist fast Zeit zur nächsten Mahlzeit. Als wir uns anschickten, hinunterzusteigen, fielen mir die beiden Rohre ein, über die ich noch nichts gehört hatte. Wozu dienen denn die Rohre? Um eventuelle Angriffe abzuweisen. Wer sollte hier angreifen? Die Erdbewohner? Nein, im Augenblick fürchten wir diese nicht, aber es gibt andere Planeten, die in ihrer Entwicklung genauso weit fortgeschritten sind wie wir. Ist das möglich? Ja, das stimmt. Deshalb haben wir auf ganz Akkad im Abstand von 1500 Kilometer solche Observatorien gebaut, und jedes von ihnen ist mit 2 Neutralisatoren ausgerüstet. Handelt es sich um die Neutralisatoren, von denen Sie schon gesprochen haben? Ja, wir beobachten laufend den Raum. Sollte sich etwas Verdächtiges nähern, werden auf ganz Akkad diese Neutralisatoren in Tätigkeit gesetzt. Sterben denn die Akkadianer nicht, wenn sie den ganzen Sauerstoff der Luft neutralisieren? Nein, sie neutralisieren nur die Gegend, in die sie gerichtet sind. Wir richten sie niemals gegen die Sonne, sondern in den Raum. Das verstehe ich so ungefähr. Wir verabschiedeten uns nun von den Wächtern und gingen zum Lokal, wo wir die letzte Mahlzeit eingenommen hatten. Bei unserer Ankunft mussten wir wieder die Passierscheine vorzeigen. Ich wollte schon fragen, warum man das immer tun musste, unterließ es aber, da ich sehr verwirrt und müde war. Vielleicht hätte er mir dafür eine Menge Erklärungen gegeben, aber ich war zu einer Unterhaltung nicht mehr fähig. Wir aßen schweigend, er hatte sicher bemerkt, dass ich übermüdet war. Wie immer aß ich wenig. Es gab nur 2 oder 3 Speisen, die ich essen konnte und musste, um nicht zu verhungern. Nach dem Essen brachen wir auf und er erkundigte mich, wohin es jetzt ginge. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn er gesagt hätte, zu mir nach Hause, denn dort hätte ich schlafen können, wenn er nichts Neues mehr im Netto gehabt hätte. Als ich an die lange Nacht dachte, nahm ich mir vor, meine Erlebnisse in dieser Nacht Punkt für Punkt zu verarbeiten. Wo ist das? Fragte ich gähnend. Erinnern Sie sich nicht mehr, von wo wir heute Morgen aufgebrochen sind? Doch, heißt die Stadt, in der Sie wohnen, Tanok? Das wusste ich nicht, denn Sie sprachen immer von Ihrer Heimatstadt oder von der Hauptstadt. Ja, das kann schon sein, räumte er ein. 16. Die Flüsse und die Fischzuchtanstalten. 17. Die nächste Nacht und der nächste Morgen. Nachdem wir etwa 15 Minuten geflogen waren, sah ich einen Fluss unter uns, der in unserer Flugrichtung floss. Ich konnte nicht begreifen, dass dieser Fluss einmal sehr schmal und dann wieder viel breiter war, und ich fragte ihn danach. Akrok nahm etwas Geschwindigkeit weg, ging tiefer herunter und antwortete, das sind gestaute Stellen, eine nach der anderen. Warum das? Wohl zur Bewässerung, denn hier gibt es ja keine Fabriken. Ja, teilweise dienen sie der Bewässerung, aber ihr fast ausschließlicher Zweck ist die Fischzucht. Alle Flüsse auf Akkad sind auf diese Weise korrigiert, auch um Überschwemmungen zu vermeiden. Wem gehören denn diese Staubecken, der Regierung oder Privatfirmen? Sie gehören der Regierung und gleichzeitig dem Volk. Warum wird die Fischzucht hier derartig gefördert? Weil mehr als 10% unserer Nahrung aus Fisch besteht. Aßt man denn hier so gern Fisch? Ja, aber es ist gleichzeitig ein Nahrungsmittel, das fast nichts kostet. Ich dachte, billig, bei den Ausgaben für die vielen Staubecken? Der Vorteil besteht darin, dass die Fischzuchten dort angelegt sind, wo wir nichts anderes anpflanzen können. Ich war so erschöpft, dass dies mich kaum noch interessierte. Ich fragte nichts mehr, denn ich wollte ausruhen. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück und schlief sofort ein. Er verstand wohl meinen Zustand, denn er weckte mich nicht auf. Ich erwachte, als der Apparat vor seiner Wohnung landete. Er berührte mich an der Schulter und weckte mich. Nach dem kurzen Schläfchen fühlte ich mich etwas wohler. Bevor wir eintraten, schaute ich nach der Sonne. Sie stand schon ganz tief. Ich hoffte sehr, dass er mich im Zimmer zum Sitzen auffordern würde. Seine Frau und sein Sohn erwarteten uns, sie gingen in den Hintergrund des Zimmers, und ich dachte, Gott sei Dank, nur noch ein paar Augenblicke, und ich kann schlafen. In diesem Moment drehte er sich mir zu, und ich bat ihn, wenn es ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gern schlafen gehen. Aber vorher wollen wir noch etwas essen. Danke vielmals, aber ich habe keinen Appetit. Aber ich darf ihnen doch noch etwas zu trinken geben? Was das war, sollte ich gleich sehen. Er reichte mir ein Glas mit einer dunklen Flüssigkeit. Ich nahm ganz mechanisch einen Schluck und fühlte mich sehr erfrischt. Er begleitete mich in mein Zimmer, wünschte mir gute Nacht und zog sich zurück. Ich legte mich ins Bett und schlief sofort ein. Mitten in der Nacht wachte ich auf und hatte großen Durst. Ich trank etwas Wasser und schlief sofort wieder ein. Als ich später wieder aufwachte, war ich etwas traurig. Ich dachte, es müsste wohl bald Tag sein. So zog ich mich an, ging in das andere Zimmer und schaute zum Vorderfenster hinaus. Es war aber noch ganz dunkel draußen. Da es keinen Sinn hatte, länger im Zimmer umherzuwandern und ich doch nicht mehr schlafen konnte, zog ich den Kapuzenmantel an und ging auf die Terrasse hinaus. Trotz des Mantels kam es mir sehr kalt vor, aber die Schönheit der Stadt ließ mich die Kälte vergessen. Schon sah man am Horizont die ersten Sonnenstrahlen. Ich glaubte kaum, dass es etwas Schöneres gab als diese Stadt bei Tagesanbruch. Ich dachte, wenn man mir erlauben würde, ein Foto von dieser vielfarbigen Stadt zu machen und ich das auf der Erde vorzeigen könnte, so könnte ich vielleicht damit einen Atomkrieg verhindern. Ich war so in den Anblick versunken, dass ich kaum merkte, als Akok hinter mich trat und mich begrüßte, guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen?
Ja, danke, die ganze Nacht.
Erschien sie Ihnen diesmal nicht so lang?
Doch, aber meine Müdigkeit war sehr groß.
Sind Sie schon lange auf? Ich stand auf, als es noch dunkel war, und betrachtete mir dann die Stadt. Das sind ja beinahe schon 2/10. If 2 Stunden, mag sein, ich merkte nicht, wie die Zeit verging, so fasziniert war ich wieder von ihrer Stadt. 18. Erholung am Meer, wollen Sie heute noch etwas umherfliegen? Mein Herz schlug höher, sollten Sie mich wohl heute schon zur Erde zurückbringen? Ich fragte, wohin? In einen Erholungsort an der Meeresküste. Diese Antwort wirkte wie ein Eimer kalten Wassers auf meine Vorfreude zum Rückflug.
Ja, gern, antwortete ich mit gesenktem Kopf.
Da der Sohn der Sonne mich beauftragt hat, sie zu begleiten, können wir auch irgendwo hingehen, anstatt zu Hause zu bleiben.
Was für eine Stadt ist das, und warum nennen Sie sie einen Erholungsort?
Nun, wir fliegen dorthin, dann werden Sie es selbst sehen. Es ist ein Ort, wo man sich ausruht. Wir werden nachher hinfliegen, ich muss Ihnen noch vieles erklären, und wir können Gedanken austauschen über die Erde und Akkad. Wir gingen ins Zimmer, um dort die erste Mahlzeit einzunehmen. Akkad packte einen Koffer mittlerer Größe, und wir nahmen Abschied von seiner Familie. Wir flogen gegen die aufgehende Sonne. Unterwegs überflogen wir mehrere Städte. Bei jeder dachte ich, nun sind wir wohl am Ziel. Aber ich täuschte mich hier diesmal, es war noch kein Meer zu sehen. Nun bemerkte Akkad, sehen Sie. Ich schaute nach vorn, in weiter Ferne sah man das Meer. Als wir etwas näher herangekommen waren, fragte ich, was für eine Mauer ist denn das, die entlang der Küste und der Häuser führt?
Das ist keine Mauer, das ist ein Gebäude.
Ich betrachtete es nun genauer und sah jetzt auch, dass es sich um ein Gebäude handelte. Wir flogen nun schon über diese Stadt und landeten auf diesem langen Gebäude. Es war nicht sehr breit, vielleicht 100 Meter, und hatte 5 bis 6 Stockwerke. Seine Länge schätzte ich jedoch auf 20 Kilometer. Es war den Kurven des Strandes entlang gebaut und etwa 500 Meter vom Meer entfernt. Die Stadt lag nach der anderen Seite. Sie hatte eng zusammengebaute kleine Häuser. Ich weiß zwar nicht, ob das zutraf. Vielleicht erschienen sie mir auch nur so klein im Vergleich mit dem Riesengebäude. Es war mehr eine Stadt um ein Riesenhaus herumgebaut als ein großes Gebäude in einer Stadt. Auf dem Dach standen schon mehrere Schiffe und es kamen immer noch mehr an. Ich sah nirgends in der Stadt eine andere Landeterrasse. Auf diesem Dach konnte man von einem Ende zum anderen gelangen, sogar im Auto, und doch war es nur ein Blechdach. Akrok nahm den Koffer und sagte, es ist noch sehr früh, wir können hier oben ein bisschen umhergehen, um die Stadt und den Strand zu betrachten. Zuerst schauten wir uns die Stadt von der einen Seite und den Strand von der anderen Seite aus an. Trotz der frühen Tageszeit und der Höhe war es nicht kalt. Es wehte eine angenehme Brise, es war der wärmste Ort, den ich bis jetzt auf Akkad angetroffen hatte. Langsam gingen wir etwa 2 Kilometer weit, dann trafen wir auf eine Öffnung, die abwärts führte. Ich fragte, können Sie denn Ihr Schiff unter so vielen anderen wiederfinden?
Das ist sehr einfach. Sie sehen hier diese Quadrate auf dem Boden, jedes ist nummeriert.
Ach so. Aber besteht nicht die Gefahr, dass Ihr Schiff gestohlen wird?
Hier stiehlt keiner etwas.
Warum sind denn die Leute hier so reich?
Das bezieht sich nicht nur auf diese Gegend hier, sondern auf ganz Akkad. Wir haben andere Gesetze als die auf der Erde, ich werde es Ihnen später näher erklären. Wir fuhren in einem Aufzug hinab. Unten betraten wir ein Büro, wo Akok einem Mann den Passierschein zeigte. Dieser las ihn und gab ihn lächelnd wieder zurück. Er gab Akok zwei kleine Kärtchen. Sie sprachen kurz miteinander, der Mann schaute mich prüfend an, und ich hielt den Atem an. Er wandte sich wieder an Akok. Nach ein paar kurzen Worten verließen Akok und ich den Raum. Der Mann begleitete uns bis zur Tür und schaute uns nach. Wir gingen durch einen Speisesaal mit ungefähr 1000 Tischen und verließen ihn auf der anderen Seite. Es führte ein etwa 100 m langer Gang durch diesen Speisesaal. Anschließend an diesem Saal gelangten wir in einen anderen, der in einem Gang endete. Entlang dieses Ganges lagen Zimmer, Badezimmer und WCs und so weiter. Akok öffnete eine Tür, und nun konnte ich sehen, dass dies Umkleidekabinen waren. Jeder Raum konnte etwa 100 Personen fassen, entlang der Wände waren Spinde für die Kleider. Zu jedem dieser Räume gehörte ein WC. Akok stellte den Koffer ab, bevor wir weggingen, zog er eine Art Flasche heraus. Als wir auf den Gang traten, sah ich zwei Frauen aus einem Raum auf der anderen Seite des Ganges herauskommen. Ich nahm an, dass die andere Seite für Frauen reserviert war. Als wir weiter auf diesen gepflasterten Gang gingen, gab mir Akok eines der Kärtchen und sagte, bewahren Sie es gut auf, jeder von uns braucht ein solches. Ich fragte nicht weiter danach, denn ich wusste so ungefähr, wozu es diente. So gingen wir Seite an Seite ungefähr 80 m weit, immer dem Gebäude entlang. Ich betrachtete unterwegs alles. 10 m vom Gebäude entfernt standen im Abstand von etwa 10 m zwei Baumreihen. Die Bäume selbst standen auch etwa 10 m voneinander entfernt und waren ziemlich dick. Diese Baumreihen führten entlang des ganzen Gebäudes. Überall unter den Bäumen standen Bänke aller Art, es gab auch Hängematten, die zwischen den Bäumen aufgespannt und mit Kissen belegt waren. Von den Bäumen bis zum Meer war ein Sandstrand. Dieser Ort glich einem Paradies. Das erste Stockwerk des Gebäudes enthielt nur Speisesäle, Kaffs und Umkleideräume. Ich nahm an, dass in den anderen Stockwerken die Zimmer und Schlafsäle waren. Wir gingen in eines dieser Kaffs und setzten uns. Akok bestellte bei einem der Kellner etwas zu trinken. Dieser ging auf einen Balkon hinaus, der von einer Seite zur anderen reichte und kam bald mit zwei Gläsern zurück, die anscheinend Wasser enthielten. Akok öffnete die Flasche, die er mitgebracht hatte, und goss in jedes Glas etwas hinein. Er reichte mir eines der Gläser. Was haben Sie denn hier hineingegossen? Fragte ich. Es ist Wasser mit. Ich verstand das Wort nicht. Das hat meine Frau zu Hause bereitet. Ich nahm einen Schluck, es schmeckte sehr gut, leicht süßlich. Wir tranken davon noch zwei Gläser und gingen. Dann wanderten wir noch etwas umher, bis es Zeit zur zweiten Mahlzeit war, die wir in einem der Speisesäle mit vielen anderen Leuten zusammen einnahmen. 19. Der Planet ohne Geld. Nach dem Essen gingen wir wieder ins Freie und setzten uns bequem auf eine der Bänke, die Lehnen wie Schaukelstühle hatten. Ich verschränkte die Hände hinter dem Kopf und ruhte so einige Minuten aus. Beim Nachdenken gingen mir viele Dinge durch den Sinn, die mir Akok noch nicht erklärt hatte. Ich richtete mich auf, um ein paar Fragen an Akok zu stellen. Das erste, was mir in den Sinn kam, war die Tatsache, dass ich auf Akkad noch nie jemand hatte zahlen sehen. Tausende von Gästen hatten im Speisesaal gegessen, aber keiner von ihnen hatte bezahlt. Für uns beide hatte ich ja eine Erklärung, für uns galt der Zettel, den Akok von der Regierung bekommen hatte. Aber die anderen? Um jeden Zweifel auszuschließen, fragte ich, was für Geld gibt es hier? Er richtete sich ebenfalls auf und antwortete, Geld? Geld gibt es auf Akkad nicht. Ich fiel fast von der Bank. Ja, wie kauft man denn hier ein, und wie werden die Angestellten bezahlt? Er seufzte leise und sagte, das ist eine ziemlich lange Geschichte, aber ich werde versuchen, sie Ihnen zu erklären. Ich glaube, ich habe Ihnen schon erzählt, dass Akkad früher aus verschiedenen Ländern bestand, die alle eine eigene Regierung und eine eigene Münze hatten. Als jedoch das Problem der Überbevölkerung auftrat, begannen die Begüterten mit jedem Meter Boden Geschäfte zu machen, und so konnten sie mehr Gelände aufkaufen, als sie für sich selbst zum Leben brauchten, und die Ärmeren saßen dann mehr oder weniger auf der Straße. Daraufhin folgten mehrere Kriege, es gab Diebstähle, Spekulationen und so weiter und warum? Immer wegen des Geldes. Der ganze Planet glich eine Hölle. Einige wurden immer reicher, und die große Mehrheit starb vor Hunger, Elend und Entbehrung. Als schon alles verloren zu sein schien, kam der Weiseste aller Zeiten auf Akkad. Und was tat er? Er entdeckte die Technik, die Sonnenenergie auszunutzen. Und was hatte das mit Geld zu tun? Sehr viel. Als die Sonnenenergie entdeckt war, erfanden er und zwei seiner Nachfolger die Waffen, die wir heute besitzen. War er arm oder reich? Sehr reich, aber er steckte sein ganzes Vermögen in die Forschungen zum Nutzen des Volkes. Wie machte er das?